SWR 2 Forum.
Mit letzter Kraft, wie lange hält die Lockdown-Disziplin? Am Mikrofon ist Thomas Ihm. Die Ministerpräsidenten und die Kanzlerin diskutieren wieder einmal zu Corona. Im Vorfeld sickerte diesmal durch, der Lockdown wird verlängert, die Kontaktverbote gemildert. Friseure, Buchhändler, Floristen, Fahr- und Fluglehrer sowie der Gartenbedarf, sie dürfen wieder Geld verdienen. Wenn die Inzidenz mitspielt, wären bald sogar Boxkämpfe im Freien wieder erlaubt, sowie der Besuch von Theatern, Restaurants und Kinos beispielsweise. Atmet das Land jetzt auf oder bleibt es nervös? Immerhin gibt es auch eine Notbremse, die alle Lockerungen wieder aufheben kann. Ein bisschen Spekulation ist noch dabei, denn die Regierenden tagen ja noch. Gleichwohl im SWR 2 Forum diskutieren Dr. Christina Berndt. Sie ist Wissenschaftsjournalistin bei der Süddeutschen Zeitung. Christoph Prantner, er ist der Deutschlandkorrespondent der NZZ, der Neuen Zürcher Zeitung, und Professor Dr. Bodo Plachter, Virologe an der Universitätsmedizin in Mainz. Herr Plachter, Ende Oktober durften wir Sie hier im SWR 2 Forum zu einer Diskussion begrüßen, die unter dem Titel »Die Wucht der zweiten Welle« lief. Bald darauf ging das Land in den Lockdown und blieb dabei. Jetzt wird der Lockdown bis Ende März verlängert. Die britische Mutante verbreitet sich. Hätten wir diese Runde vielleicht die Wucht der dritten Welle taufen sollen?
Naja, das ist natürlich jetzt irgendwie auch wieder Kaffeesatzleserei. Wir wissen nicht, wie sich das weiterentwickelt. Wir haben diese britische Mutante, die sich eben besser ausbreitet, oder generell Varianten, die jetzt auftreten. Es werden mittlerweile Zahlen von ungefähr 30% genannt, die eben diese Mutante mittlerweile einnimmt. Ja, das ist natürlich eine gewisse Bedrohung. Auf der anderen Seite haben wir jetzt seit mehreren Tagen, ein, zwei Wochen auch stabile Zahlen. Die sind nicht besonders angenehm, weil sie nicht weiter nach unten gehen, aber sie gehen jetzt auch nicht nach oben. Das heißt mit anderen Worten, wir haben schon noch eine Situation, wo wir die Lage noch unter Kontrolle haben. Aber ob sich da jetzt eine dritte Welle entwickelt und wie hoch die dann vor allen Dingen sein wird, ich glaube, das kann man im Augenblick noch nicht wirklich sagen.
Herr Prantner, Sie sind Österreicher, schreiben für die Schweizer Zeitung NZZ und leben in Berlin. Welches der drei Länder sollte Ihrer Meinung nach das Vorbild für die anderen beiden sein?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, Deutschland kann man in diesem Fall sagen eher nicht, weil wir uns jetzt im 13. Monat der Pandemie befinden und immer noch mehr oder minder auf Sicht fahren. Jetzt kommt die Regierung mit einem Stufenplan daher, wie wir aus diesem Lockdown herauskommen sollen bei einer gegenläufigen Entwicklung bei den Infektionszahlen. Da ist es natürlich sehr schwierig, Deutschland als Vorbild herzunehmen. Es gibt einen Wettlauf gegen das Virus, einen Wettlauf gegen die Zeit. Die Impfungen kommen nur äußerst schleppend voran und in die Gänge. Das ist wirklich ganz schwierig, Deutschland hier als vorbildliches Land darzustellen.
Aber die Frage war ja, wer ist denn das Vorbild?
Naja, ich glaube auch, dass die Schweiz und Österreich es nicht perfekt machen. Aber ich denke, dass man in Österreich zum Beispiel sieht, dass man seit 3 Wochen eine Öffnung des Landes hat, dass Tests gemacht werden, die umfangreich sind. In Deutschland haben wir momentan eine Testfrequenz von ungefähr 1 Million Tests in der Woche. In Österreich waren es gestern 350.000 am Tag. Die Schüler gehen in die Schule, die Geschäfte sind geöffnet. Die Inzidenzraten steigen, weil die Tests natürlich mehr werden. Aber es ist immer noch im Rahmen des Beherrschbaren, weil die Intensivfälle nicht steigen, weil das noch im Rahmen des Kontrollierbaren ist. Und wenn man auf nicht nur mit dem virologisch-intensivmedizinischen Imperativ sozusagen auf so eine Krise sieht, sondern eine breitere Perspektive einnimmt, denke ich, ist es noch vertretbar. Und diese Freiheiten, die man den Menschen zugesteht, denke ich, sind dann doch so viel wert, dass man aufmachen sollte und dass man den Menschen mehr Freiheit zubilligen sollte. Und wenn ich mir ein Land aussuchen müsste in diesem Fall, dann denke ich, würde ich doch den österreichischen Weg bevorzugen.
Frau Berndt, als Wissenschaftsjournalistin ist das Erklären Teil Ihrer Berufsbeschreibung. Sind Sie angesichts des Gesundheitsnotstands schon mal in Erklärungsnot geraten? Ein Beispiel: vor 2 Wochen hieß es, gelockert werde jetzt bei einer Inzidenz von 35, nicht mehr 50. Dann geht die Inzidenz nach oben ein bisschen und alle reden von Lockerungen. Können Sie das erklären?
Nein, das ist, glaube ich, einfach nicht zu erklären, außer mit diesen ganzen Schwingungen, die natürlich auch bei so einer Pandemie mitschwingen. Also die Ungeduld der Menschen, das politische Kalkül, die Wahlen, die bevorstehen. Denn rein fachlich ist es natürlich unlogisch, diese Schritte jetzt so aufzumachen, obwohl man vorher noch gerade was anderes gesagt hat. Grundsätzlich finde ich es ja richtig, dass wir uns an Zahlen orientieren. So wird es ja hoffentlich auch heute aus dieser Sitzung dann herausgehen, dass klar ist, bei diesen Inzidenzen darf man das. Das finde ich an sich einen längst überfälligen Schritt, den es eigentlich nach der letzten Sitzung auch schon gegeben hat. Nur dann muss man sich bitte auch an diese Zahlen halten und sie nicht immer wieder aufweichen, je nachdem, wo gerade der Wind herkommt.
Herr Plachter, haben Sie ein gutes Gefühl, dass die Regierenden so verliebt sind in die Inzidenzen?
Nee, nicht wirklich. Natürlich, man muss sich irgendwie an Zahlen orientieren, ist schon richtig. Und das sind natürlich die vordergründigsten Zahlen, aber es wurde ja schon erwähnt. Natürlich auch wichtig ist zu gucken, was passiert im Gesundheitswesen auf den Intensivstationen. Und das ist ja das, was wir uns während der gesamten Pandemie eigentlich auf die Fahnen geschrieben haben. Wir wollen Maßnahmen, die verhindern, dass das Gesundheitswesen überlastet wird. Und ich glaube, man muss dann wirklich auch eine gewisse, rein von der wissenschaftlichen Seite irgendwo mehrere Zahlen im Blick haben. Wir haben im Augenblick die Situation, dass eine gewisse Entspannung in den Krankenhäusern zu beobachten ist. Allerdings muss man auch aufpassen. Natürlich, das schleppt ja immerhin danach, hinter den Inzidenzen. Aber grundsätzlich ist es schon so, die Zahlen alleine sind nicht entscheidend. Und die Politik entscheidet zwar immer wieder mit den Zahlen, aber natürlich auch, und das wurde ja schon entsprechend diskutiert, natürlich gibt es einen entsprechenden gesellschaftlichen Druck. Natürlich ist eine Unsicherheit da, wie geht es denn weiter? Und ich glaube, das ist so ein Punkt, den man mit bedenken muss. Ich glaube, dass die Zahlen alleine nicht wirklich entscheidend sein sollten, sondern wir müssen die Gesamtsituation sehen, auch natürlich, was die Impfungen angeht, und dann danach entscheiden und nicht nur, wie viel Inzidenz jetzt morgen jetzt wieder irgendwo im Internet steht.
Überall ist jetzt ja die Rede von einer Perspektive. Wann darf ich wieder ein normales Leben führen? Ostern, Pfingsten, im Sommer, vielleicht die Herbstferien, Weihnachten, das Jahr 2022. Für viele wird das Leben nicht mehr normal sein, weil sie ihren Job los sind, ihre Ersparnisse, ihre Zukunftschancen oder ihre Gesundheit. Aber gibt es so etwas wie eine Perspektive auf das Ende hin? Wann könnte denn so ein Ende definiert werden? Wer weiß das? Die Politik, Herr Brandner? Die Virologen?
Ja, Pandemien enden ja auch sehr,
Sie, Frau
sehr.
Bernd, ja. Frau Bernd, Sie fangen damit an.
Ja, ich fange damit gerne an, weil ich das auch eine wunderbare Perspektive finde und natürlich das ist, worauf wir alle warten. Also Pandemien enden ja auf sehr, sehr unterschiedliche Weise. Manchmal verändert sich der Erreger und lässt einfach nach in seiner Schlagkraft. Das ist hier jetzt leider, glaube ich, nicht zu erwarten bei unserem SARS-CoV-2. Und manchmal nützen die Impfungen. Ja, das ist natürlich etwas, worauf wir uns jetzt einigermaßen verlassen können in der derzeitigen Lage, dass die Impfungen irgendwann das Ende der Pandemie besiegeln werden, wenn wir sie denn richtig jetzt hinkriegen und uns da auch einigermaßen sputen, bevor das Virus hier wieder Lücken findet. Und manchmal ist es tatsächlich auch so bei manchen Pandemien, dass Menschen einfach sagen, ich will davon nichts mehr wissen. Ja, dass also die Pandemie doch so einigermaßen eingegrenzt ist durch Impfungen und auch durch Infektionen, also schon Menschen eine gewisse Immunität erlangt haben und deshalb die Pandemie einfach nicht mehr so viele Opfer fordert. Und dann lebt man halt damit. Dann ist sie im Grunde nicht zu Ende. Also auch diese SARS-CoV-2-Pandemie wird wahrscheinlich niemals ganz zu Ende sein, weil uns dieses Virus nicht mehr verlassen wird. Aber wir werden ihm irgendwann nicht mehr dieser Aufmerksamkeit widmen. Und auch das ist ein möglicher Ausgang aus dieser Pandemie. Aber alles wird noch ein bisschen dauern.
Ja, aber das wird mit Sicherheit noch ein bisschen dauern. Und der Punkt ist, diese Pandemien haben ihre eigene Charakteristik irgendwo. Natürlich werden wir mit diesem Virus leben müssen. Und natürlich wird diese Impfung ganz massiv die Pandemie beeinflussen. Das heißt, es besteht natürlich die berechtigte und große Hoffnung, dass man, wenn genügend geimpft ist, dann auch entsprechend die Pandemie auch vorbei ist. Denn Pandemie heißt ja weltweite Ausbreitung. Irgendwann wird die WHO ja auch irgendwo zum Schluss kommen. Die Pandemie ist beendet. Es gibt noch lokales Geschehen, aber es ist nicht mehr weltweites Problem. Ich glaube, die Impfungen sind das ganz Wichtige und auch die Hoffnung, die man hat. Und wir sehen es ja jetzt auch schon in den Bereichen, wo durchgeimpft wurde, also in den Alten- und Pflegeheimen, haben wir eine dramatische Abnahme der Neuinfektionszahlen. Also die ganze Geschichte wirkt ja. Und wenn man das dann extrapoliert auf die Gesamtgesellschaft, wenn man genügend impft, dann wird man eine Basisimmunität haben und dann wird man natürlich weiter mit dem Erreger leben müssen. Aber dann wird man sich sukzessive immer weiter auch wieder an das normale Leben heranwagen können. Und dann ist halt SARS-Coronavirus einer von vielen Erregern, mit dem wir leben müssen, wie mit der Grippe, wie mit anderen Erregern. Aber es wird nicht mehr die Aufmerksamkeit haben und auch nicht mehr den Einfluss auf unser tägliches Leben.
Aber das impliziert alles ein großes Maß und eine große Menge an Geduld. Und Geduld, glaube ich, ist in dieser Pandemie ja vielleicht noch eine größere Mangelware als der Impfstoff, insbesondere in der Politik. Ich glaube, dass die Menschen wirklich sehr pandemiemüde sind, wenn sie auf die Umfragen sehen. Zuletzt sprechen sie 60% bei YouGov oder auch bei der Schufa, die hat eine Umfrage gemacht, dafür aus, dass es Lockerungsschritte und sogar Öffnungsschritte geben soll, weitflächige. Und das hat natürlich einen Impact auf die politische Gebarung sozusagen, auf die Politik, weil eine Politik, die das Vertrauen und die Einsicht der Bürger verliert, verliert natürlich auch einen guten Teil an Handlungsfähigkeit. Und wir glaube, wir sind in einem Bereich angelangt, wo es jetzt wirklich was Strukturiertes, ein strukturiertes Zugehen und ein strukturiertes Management dieser Politik, dieser Pandemie braucht, die es in den letzten 13 Monaten eben nicht gegeben hat. Und dieses Vertrauen der Bürger, das ist wirklich sehr, sehr schwindend, denke ich. Und wenn man eine Pandemie tatsächlich zu Ende bringen muss und soll, dann wird dieses Vertrauen der Bürger auch notwendig sein für die nächsten Monate. Ich glaube, das sollte man jetzt nicht leichtfertig verspielen.
Apropos Vertrauen, der Impfstoff von
das
AstraZeneca.
Das sehe ich genauso, wenn ich das noch...
Ja, gerne, Frau Berndt.
Ja, ich würde gerne nochmal anschließen, dass ich auch nicht erkennen kann, dass eben von Seiten der Politik momentan besonders strukturiert an diesem Ende der Pandemie gearbeitet würde. Das ist eigentlich das, was mich entsetzt nun im 13. Monat dieser Weltlage, dass man denkt, wir haben immer noch diesen Schlingerkurs. Sie haben ihn eben kurz erwähnt, mal die Inzidenz 35, dann wird aber doch schon bei 60 plus gelockert. Wir haben immer noch keine ordentliche Teststrategie, das Impfen holpert. Also auch das ist so völlig unlogisch, was da passiert, nicht? Dann heißt es, Schulen sollen irgendwann Anfang April dann Tests bekommen. Also eigentlich müsste man an so einer Pandemie tatsächlich mit einem echten Plan arbeiten und den Plan, den kann ich leider nicht so wirklich erkennen in Berlin.
Die Regierenden lernen nicht aus ihrem Handeln?
Na, ich weiß
nicht genug, finde ich. Also wir haben jetzt eigentlich wieder die gleiche Situation wie zu Beginn der zweiten Welle oder auch am Anfang der ersten, dass da nicht vorausschauend Entscheidungen getroffen werden. Da muss ich auch Herrn Brandner recht geben, dass da manches in Österreich gut läuft, wenngleich es dort natürlich furchtbare Hotspots und auch furchtbare Fehler, siehe Tirol, gibt. Aber es werden auch schneller Entscheidungen getroffen. Wir haben schon Anfang des Jahres darüber diskutiert, Impfabstände zu vergrößern, um einfach schneller Erstimpfungen durchführen zu können. Und auch das ist bis heute nicht passiert. Es wurde zwar erörtert, ja, 6 Wochen sind möglich, aber es wird nicht umgesetzt. Trotzdem bleiben Zweitimpfungen im Kühlschrank liegen, bis sie gegeben werden, anstatt erstmal Erstimpfungen durchzuführen. Also da ist einfach keine Flexibilität da und die bräuchte man, denn Pandemie heißt einfach Wettlauf mit der Zeit. Es kommt hier einfach auf schnelles Handeln an.
Herr Plachter.
Ja, das kann ich nur begrenzt unterstützen. Der Punkt ist natürlich erstmal, diese Impfstoffe sind natürlich relativ neu und die Studien, die durchgeführt wurden, die wurden nun mal in diesen Impfabständen gemacht. Und die große Bedenken, was man halt hat, ist tatsächlich, wenn man in zu großen Abständen impft, dann gibt man den Viren auch eine Chance zu mutieren, weil man dann eben nur einen teilweisen Schutz hat und damit eben auch, was wir als Evasion bezeichnen, das heißt, also ein Ausweichen der Viren dann erzeugt Mutationen, die dann sich durchsetzen können. Also das ist natürlich eher eine wissenschaftliche Problematik und die Politik, und da muss ich vielleicht die Politik so ein bisschen in Schutz nehmen, natürlich die Politik reagiert auch auf Wissenschaft und die Wissenschaft hat natürlich im Rahmen dieser Pandemie erstmal Daten produzieren müssen, auf deren Grundlage dann das Handeln möglich ist. Ich gebe Ihnen recht, jetzt so langsam müsste man dann auch irgendwo eine Linie reinbringen, aber da kommt dann wieder etwas dazwischen, wie diese Mutationen, mit denen keiner in dieser Form auch gerechnet hat, muss man auch dazu sagen. Das ist auch jetzt ein paar Wochen alt. So in der Form hätte auch die Wissenschaft nicht mit den Mutationen gerechnet. Das heißt, natürlich ist das auch immer wieder ein gewisses Anpassen an die Situation, auch an die wissenschaftliche Datenlage, die notwendig ist, um eben dann so vernünftig zu reagieren. Also die Geschichte mit den Impfabständen, das ist schwierig, muss man dazu sagen. Und keiner kann es wirklich sagen, ob das dann so sinnvoll ist oder nicht. Mittlerweile gibt es Daten bei AstraZeneca, dass das möglich ist, sogar vielleicht besser. Aber da war eher die Schuld eher bei der Firma, dass das nicht wirklich klar war. Also es ist schon eine Gemengenlage von Problemen, die irgendwo aufgetreten sind, wo auch in anderen Bereichen Fehler gemacht wurden.
Im SWR2-Forum diskutieren wir wieder einmal über Corona mit Professor Dr. Bodo Plachter, Virologe an der Universitätsmedizin Mainz, mit Dr. Christina Bern, sie ist Wissenschaftsjournalistin bei der Süddeutschen Zeitung, und Christoph Brandner, Deutschland-Korrespondent der NZZ. Jetzt nochmal zu AstraZeneca. Mittlerweile hat man ja die Daten, und die Impfkommission weiß auch, der Impfstoff ist okay, er dürfte verimpft werden an Leute über 65, aber der Kommissionsvorsitzende Thomas Mertens will nicht sagen, wann AstraZeneca endlich offiziell freigegeben wird. Da ist in der Sendung Hart aber fair dem Moderator Frank Plassberg wirklich der Hut hochgegangen. Der hat dann geschimpft: Kann denn jeder in diesem Land Sand ins Getriebe schütten, wenn er die Kompetenz dazu hat? Die Frage blieb unbeantwortet, aber ich reiche die jetzt wirklich gern mal an Sie weiter. Herr Brandner, vielleicht an Sie zuerst.
Was mich erstaunt als Beobachter, der aus dem Ausland kommt, ist diese Sehnsucht, sozusagen Dinge zu 110% richtig zu machen in einer Krisensituation wie dieser, wo man einen Bürokratismus hochhält und nicht einen Pragmatismus an den Tag legt, der vielleicht ganz gut wäre, wenn man die Krise in schneller Art und Weise bekämpfen will. Soweit ich weiß, haben wir heute einen Impfdosenstand in Deutschland von 3,8 Millionen Impfungen, die in Lagern liegen und noch nicht verimpft worden sind. Das ist ein sehr hoher Stand, auch bei AstraZeneca, insbesondere bei AstraZeneca. Und es ist wirklich verwunderlich, wie in so einem großen Land, einem hochindustrialisierten Land, die Dinge einfach langsam vorangehen. Das betrifft die Impfungen, das betrifft die Kontaktnachverfolgung, wo nur 70% der Gesundheitsämter, obwohl sie schon mit dem 28. Februar damit hätten ausgestattet sein sollen, immer noch nicht, also 30% immer noch nicht mit diesem SORMAS-Software-System ausgestattet sind, Infektionen nachverfolgt werden können. Es ist wirklich erstaunlich, wie langsam das alles geht und wie langsam das in die Gänge kommt. Und ich glaube, das ist wirklich einer auch der Hauptgründe, warum Deutschland im internationalen Vergleich auch so weit hinterherhinkt.
Ja, das ist ein großes, großes Problem, dass wir da einfach diese Flexibilität nicht an den Tag legen und nicht erkennen. Jetzt muss man diese Dinge tun. Ich achte die Arbeit der Ständigen Impfkommission wirklich hoch und gerade auch den Professor Mertens, der da einen sehr, sehr tollen Job hingelegt hat in den letzten Wochen und Monaten, auch in seiner Kommunikation. Und ich verstehe auch, dass ursprünglich die STIKO sich dagegen gewendet hat, den Impfstoff für über 65-Jährige zuzulassen, einfach weil die Datenlage so dünn ist. Dennoch glaube ich, dass es ein Fehler war, denn es war eigentlich klar, dass dieser Impfstoff alte Menschen genauso schützen würde und dass er dort genauso sicher angewendet werden könnte, wenn man auch da schon an die internationalen Erfahrungen denkt. Und von daher sehe ich auch da, wir dürfen uns hier nicht so in dieser Bürokratie festbeißen. Es ist so wichtig, hier Dinge schneller ins Laufen zu bringen, genauso wie mit den Tests, wo hier erstmal umständlich Verordnungen verändert werden müssen. Dann wird umständlich geprüft, bis so etwas dann endlich wieder verfügbar ist. Aber dadurch machen wir so viele Fehler. Wir öffnen jetzt und haben keine Teststrategie. Es müsste ja genau umgekehrt sein. Wir brauchen erst eine Teststrategie. Wir brauchen erst ordentliche Impfungen und dann können wir öffnen.
Ich beziehe hier einen Teil. Darf ich noch mal anschließen an die Frage der Tests? Wir hören seit einem Jahr Politiker sagen, auch an die Frage der politischen Verantwortung noch einmal, was wir vorher besprochen haben, wir hören seit einem Jahr Politiker sagen, wir müssen testen, testen, testen. Jetzt stehen wir vor einer Öffnung, vor allem mit einem Stufenplan und haben diese Tests und diese Schnelltests noch immer nicht. Und das ist wirklich erschütternd, denke ich, dass man so langsam, so träge agiert politisch und die Dinge einfach nicht in die Gänge kriegt. Das ist für ein Land wie Deutschland fast unerklärlich.
Ja gut, da muss man schon dazu sagen, dass diese Tests...
Auch wenn man nochmal guckt, nicht auf diesen AstraZeneca-Impfstoff,
ja,
der ja in den... Ja?
Herr Plachter hat das Prä.
Sorry, ich will nicht unterbrechen. Der Punkt ist, man muss schon auch irgendwo zugestehen, man, diese Teste waren ja auch gar nicht verfügbar. Die hatten wir ja letzten April noch keine solchen Teste und die wurden ja auch erst entwickelt. Und man muss auch dazu sagen, ich meine, wir begeben uns da halt in einen Bereich, der auch sehr unübersichtlich wird. Wir wollen jetzt Teste... für die Allgemeinbevölkerung, also Teste, die irgendwie auf dem Küchentisch gemacht werden. Und man muss ja das hinterher dann weiterdenken, was ist denn dann die Logistik dahinter? Das heißt, also was mache ich denn mit dem Test, der bei mir auf dem Küchentisch positiv wird oder positiv aussieht? Ich muss ihn ja selber bewerten, habe keine Ahnung, keine Erfahrung in dem Bereich, sehe irgendeine Bande und denke, das könnte positiv sein. Das heißt, da ist natürlich eine gewisse Logistik dahinter. Das heißt, ich muss dann entsprechend Telefonnummern bereitstellen, wo die Menschen dann anrufen können, um nachzufragen. Das Gesundheitsamt ist sowieso überlastet, also muss eine andere Struktur, also all das muss natürlich durchdacht sein, das ist richtig.
Und Sie können es nicht in die App einpflegen, die Corona-App, das kommt auch noch hinzu.
Ja, das ist richtig, wobei da muss man ein bisschen vorsichtig sein, weil wenn das ein Laientest ist, dann muss der überprüft werden. Wenn man das jetzt alles in die Corona-App, jeder sein Ergebnis in die Corona-App einträgt, dann haben wir ein heilloses Durcheinander, weil ja nicht klar ist, ob das wirklich richtig positiv war oder nicht. Das heißt, das muss natürlich nachgetestet werden dann. Da hängt schon ein bisschen was hinten dran, aber es ist natürlich richtig, die Teste können ein Baustein sein in der Pandemie, aber man muss halt auch aufpassen, dass man nicht eine falsche Sicherheit generiert, nach dem Motto, ja, ich habe jetzt gerade einen Test gemacht, ich bin ja sicher, ich kann jetzt machen, was ich will. Und das ist nur eine Erfahrung, die wir auch durchaus in der Klinik machen und sehen. Da häufiger auch Tests beim Personal. Und dann, man hat dann die Psychologie, ja, ich bin ja sicher, ich habe kein Problem. Und nach zwei Tagen dann doch. Und dann gibt es dann tatsächlich einen Ausbruch, eine Infektkette unter Umständen, weil man die falsche Sicherheit eben hat und dann die Hygiene nicht hält. Also man muss schon, das ist ein Baustein, aber auch so Teststrategien werden natürlich diese Pandemie alleine nicht beenden können.
Aber ist es nicht so, dass
der... Wenn ich von Teststrategie rede, meine ich aber nicht nur die Selbsttests. Das ist natürlich ein Baustein, den man ganz besonders vorsichtig behandeln muss. Da stimme ich Ihnen völlig zu und wo man auch in der Kommunikation sehr aufpassen muss. Aber Teststrategie heißt ja eben auch, wen untersuche ich wann, was erlaube ich unter welchen Bedingungen, was öffne ich nicht, wo habe ich noch konzentrierte Tests, etwa an Arbeitsplätzen, in Schulen, wo auch geschulte Leute diese Tests vornehmen und wo man dann mit diesen Ergebnissen, aus diesen Ergebnissen dann Konsequenzen ziehen kann.
Ja, stimme ich Ihnen voll zu. Dort, wo es kontrolliert durchgeführt wird, kann das eine zusätzliche Sicherheit, einen zusätzlichen Baustein tatsächlich geben, auch Schule oder Arbeitsplatz vor allen Dingen sicherlich auch.
Der Virologe Klaus Stöhr kritisierte heute im Radio, die Politik lasse viel Qualität auf der Strecke und nutze die Breite und Tiefe des Wissens in Deutschland nicht. Das konnte man, also ich habe es gesehen bei Anne Will, wie dieser Rapper Smudo mit Künstlernamen diese geniale App erklärte, Luca, und die wird ja teilweise von vielen Kommunen schon eingesetzt, die funktioniert offensichtlich ganz gut, und Helge Braun, der Kanzleramtsminister, saß ihm entgegen und wusste da nicht viel zu sagen und grinste vor allem. Also ist es, das schien mir ein Bild zu sein, das irgendeine symbolische Wirkung hat, vielleicht irre ich mich ja auch, aber ich komme nicht von dem Gedanken los, dass unsere Regierung auch gar nicht wirklich bereit ist, manches Wissen aufzunehmen und einzupflegen in ihre Strategien. Oder bin ich dazu pessimistisch?
Die Bedenken sind groß. Das hat Herr Brandner eben schon schön auf den Punkt gebracht. Nicht? Die Bedenken sind groß, Fehler zu machen. Und ich glaube, dass uns das sehr, sehr hemmt momentan bei all diesen Entscheidungen. Immer gibt es Bedenken, dass das womöglich schlecht sein könnte. Nur glaube ich, dass momentan jede Strategie besser ist als keine Strategie. Also es wäre gut, Dinge einfach auch mal zu wagen. Ich würde jetzt aber auch die Luca-App nicht unbedingt so ausspielen gegen die Corona-Warn-App. Die Luca-App ist halt datenschutzmäßig ganz anders aufgestellt. Und der Erfolg der anderen App liegt natürlich auch durchaus daran, dass Menschen ihr vertrauen. Von daher sind das, glaube ich, beides gute Bausteine, die man nebeneinander verwenden kann.
In allen Diskursen über Corona wird ja immer der Wert der Wissenschaft betont. Das gesamte politische Handeln wird als Konsequenz wissenschaftlicher Erkenntnisse dargestellt. Und da haben wir ja schon ein bisschen rausgearbeitet. Dabei ist man auch ein bisschen zu ängstlich und sollte etwas pragmatischer und mutiger vorangehen. Aber dann kommen jetzt heute Abend irgendwann wieder neue Beschlüsse. Und die Bürger fragen sich dann schlicht und einfach, warum dürfen beispielsweise Textilien im Supermarkt verkauft werden, aber nicht im Modegeschäft? Was hat denn das mit Corona zu tun?
Ja, das ist irgendwie, da habe ich auch ein bisschen Verständnisprobleme, muss ich zugeben. Denn es gibt halt wirklich Bereiche, die kann man auch hygienisch sicher machen. Und der Einzelhandel, vor allem natürlich der Supermarkt, ist ja schon immer geöffnet gewesen. Und es ist eigentlich kein Hinweis darauf, dass dort viel passiert wäre. Man kann das kontrollieren, man hat den Zugangskontrolle in dem Sinne, dass man halt jemanden am Türstehen, an der Tür stehen hat. Man hat entsprechend Maskenpflicht und. Das kann man sicher gestalten und ich glaube, das kann man auch in anderen Bereichen im Einzelhandel beispielsweise so gestalten, dass das einigermaßen sicher abläuft. Ich glaube, die große Bedenken ist eher, weil man das hat man wohl auch über Weihnachten dann halt gesehen, dass in den großen Einkaufszentren dann trotzdem eben große Menschenmassen da waren, also unabhängig von dem, was in den Läden selber passiert ist, sondern dass sich dann Menschen halt treffen. Und ich glaube, das ist die großen Bedenken, die man hat, dass man dadurch eben einen Zug generiert, dass sich Menschen verstärkt treffen. Aber ich stimme Ihnen vollkommen zu. Natürlich irgendwo ein Unterschied zwischen einem Blumenladen oder den Blumen im Blumenladen und dem Supermarkt, den kann ich auch nur schwer erkennen.
Aber das Problem ist ja auch, je mehr man sozusagen in diese Feinsteuerung hineingeht, desto mehr ergeben sich einfach Widersprüche, Zielkonflikte, nicht nachvollziehbare Unterschiede, die keinem Menschen zu erklären sind, noch dazu, wenn sie dann durch 16 Bundesländer sozusagen noch einmal unterschiedlich aufgeteilt werden. Ich glaube, gerade diese Feinsteuerung, ich glaube, es ist richtig, wenn man regional auf Ausbruchsherde reagiert und dort einschränkt. Aber der Punkt ist, dass man das umgekehrt wahrscheinlich der klügere Zugang wäre, wenn man eben dort Großausbrüche zu einzuschränken und einzuhegen versucht, wo sie passieren und nicht über die ganze Bundesrepublik dann in Feinsteuerung bei Blumenhändlern und Gärtnern Unterschiede zieht, sozusagen.
Herr Söder möchte jetzt ja schwerpunktmäßig Hotspots bekämpfen, indem vor allem da, wo die Inzidenzen wirklich nach oben durchbrechen, verstärkt geimpft werden soll. Und zwar unabhängig von der jetzt feststehenden Impfreihenfolge der Priorisierung. Was halten Sie davon, Herr Plachter?
Naja, ist ein bisschen schwierig, weil eigentlich haben wir eine vernünftige Priorisierung aufgestellt. Solange eben nicht genügend Impfstoff da ist, sollten halt auch diejenigen geimpft werden, die besonders gefährdet sind. Impfung kann man auf zwei Weisen sehen. Das eine ist natürlich der Eigenschutz. Das heißt mit anderen Worten, wir impfen die gefährdet sind, damit sie eben nicht schwer erkranken. Der andere Aspekt ist natürlich die Pandemiebekämpfung. Das heißt, also, wenn ich in Hotspots reingehe und dort impfe, dann ist das primär Pandemiebekämpfung. Aber dann kann es natürlich sein, dass andere quasi runterfallen, die schwere Grunderkrankungen haben und dann eben nicht an den Impfstoff rankommen. Also das ist schon eine schwierige Entscheidung jeweils. Und jetzt zu sagen, okay, wir gehen jetzt breit in die Masse und machen alles auf, das wird dazu führen, dass wir natürlich manche Personen oder Patientengruppen sogar dann nicht impfen können, weil einfach der Impfstoff dann nicht da ist. Also ich plädiere schon irgendwo schon so ein bisschen für eine Einhaltung einer gewissen Strategie bei der Impfung. Und ich weiß nicht, ob das Richtige ist, wenn man sagt, man hat einen großen Landkreis, das ist jetzt ein großer Ausbruch und wir nehmen allen Impfstoff, den wir jetzt gerade haben und gehen in den Landkreis und alles andere lassen wir mal außen vor. Also da hatte ich so meine Bedenken, glaube ich.
Ich finde das auch ein ganz problematisches Vorgehen. Wir haben ja lange gerungen um diese Impfreihenfolge. Die wurde nun auch schon mehrmals überarbeitet, weil es Bedenken gab, weil es Ansprüche von Patientengruppen gab, zu Recht. Und so haben sich nun Ethiker und Immunologen und Virologen und Politiker geeinigt auf diese Impfreihenfolge, die nun einfach auszuhebeln, jeweils spontan und nach Inzidenz, halte ich für falsch. Denn Menschen in diesen Gebieten mit hoher Inzidenz, die können sich ja grundsätzlich erst einmal schützen. Man kann sich dort entsprechend stärker an Kontaktbeschränkungen halten und natürlich in diesen Gebieten die gefährdeten Personen nach Impfreihenfolge impfen. Das sollte man natürlich tun. Aber jetzt alles umzuwerfen und dann heute hier und morgen da verstärkt zu impfen, finde ich falsch.
Herr Brandner?
Ich wollte nur ergänzen, in Österreich gab es heute eine interessante Entwicklung, nämlich in Tirol, im Bezirk Schwarz, der als Hotspot der Südafrika-Mutante gilt. Da hat die österreichische Bundesregierung heute bekannt gegeben, dass sie 100.000 Dosen von BioNTech aus EU-Beständen bekommen hat, um sozusagen gezielt diesen Hotspot dort zu impfen und diese Mutation und die Verbreitung dieser Mutation dadurch auszudämpfen.
Nun wirft man ja der Kanzlerin und den Ministerpräsidenten ihrer Runde vor, teilweise einfach viel zu kleinteilig vorzugehen, aber andererseits, und das ist ja als Kritik in dieser Runde auch schon laut geworden, nicht wirklich strukturiert und strategisch. Die Frage ist nun einfach, warum regelt man manches überhaupt so kleinteilig, wie zum Beispiel Kontaktbeschränkungen? Würde es nicht einfach reichen, eine klare Regel zu geben, diese Aha- und Lüftungsregel, die ist ja eine klare Regel, die versteht auch jeder. Und dann auch darauf mal zu vertrauen, dass die Bürger inzwischen gelernt haben und auch sich vernünftig benehmen. Wird dem Bürger noch zu viel oder wird ihm zu sehr misstraut? Wäre es nicht einfach möglich, ein Teil der Prävention, ein Teil der Hygiene einfach bei den Menschen da unten zu lassen und bei den Firmen und bei den Unternehmen und nicht so sehr als Regierung sich da oben drauf zu setzen?
Ich bin sonst eine große Verfechterin von Freiheitsrechten, aber ich sehe nicht so recht, dass die Freiwilligkeit besonders gut funktioniert hätte. Man sieht auch, dass ja sobald Lockerungen auch nur angekündigt sind, die Menschen sich schon wieder anders verhalten. Das sieht man häufig an Mobilitätsdaten oder auch umgekehrt, wenn es heißt, Achtung, jetzt kommt ein neuer Lockdown, dann nehmen sie sich schon zurück. Ich glaube, dass viele Menschen diese Anleitung brauchen. Was ist noch in Ordnung? Wie viele Menschen darf ich treffen? Denn oft entschuldigt man sich ja auch selber. Man bildet sich ein, man halte sich ja an alles. Und wenn man dann mal genau hinguckt, stellt man fest, na ja, man trifft doch ganz schön viele Menschen nacheinander oder legt an sich selbst einen anderen Maßstab an als an andere. Ich glaube, wir brauchen eine ganz klare Linie, damit die Leute wissen, was denn in der jetzigen Lage noch in Ordnung ist und was nicht.
Ja, ich glaube, das möchte ich. Entschuldigung.
Bitte, Bella.
Jetzt gibt es eine Schweigepause, weil die beiden Herren zu höflich sind. Und ich kann jetzt auch nicht nach der alphabetischen Reihenfolge anfangen, weil sie beide mit dem Buchstaben P beginnen. Also, Herr Brandner.
Der Virologe hat immer den Vortritt.
Nein. Jetzt habe ich Ihnen das Wort gegeben. Genau. Die NZZ.
Nein, ich wollte widersprechen, weil ich denke, ich glaube, Sie haben recht, Frau Dr. Bernd, wenn Sie sagen, dass die Menschen Anleitung brauchen. Aber wenn wir den Menschen auch zubilligen, dass sie mündige Bürger sind und dass sie von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen, dann sollten wir auch doch annehmen können, dass erwachsene, mündige Menschen auch in der Lage sind, sozusagen in einer Krisensituation sich so zu verhalten, dass sie sich und andere nicht in Gefahr bringen über weite Strecken. Und ich glaube nicht, dass es klug ist, zum Beispiel in Hamburg Jogger beim Joggen zu kontrollieren, ob sie da eine FFP2-Maske tragen oder nicht, oder in Düsseldorf Spaziergänger aufzuscheuchen, die gegen das Verweilverbot verstoßen. Das ist einfach ein Übergriff des Staates, finde ich, der weder virologisch besonders viel bringt, sondern das Gegenteil vom Intendierten auslöst, nämlich die Leute uneinsichtig macht. Und das, glaube ich, sollte man am allermeisten verhindern.
Ja, ich glaube, das kann man wirklich so unterstützen, auch von virologischer Seite. Es sind viele Dinge da auch zum Teil lokal verordnet worden, wo man sich von virologischer Seite einfach nur den Kopf schüttelt. Also Verweilzonen, schön und gut. Man muss Gruppenbildung vermeiden, klar, aber dass man da nicht stehen bleiben oder sich auf die Bank setzen kann, wenn man alleine auf der Bank sitzt, das ist nicht wirklich nachvollziehbar und da braucht man, glaube ich, kein Virologe sein, um das zu beurteilen. Nee, das ist schon richtig. Je mehr solche offensichtlich nicht wirklich zielführenden Maßnahmen durchgeführt werden, desto weniger Vertrauen hat man irgendwo in das Handeln der Entscheider. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man das weiß. Nur was ich noch sagen wollte, ich meine, klar, die Selbstverantwortung ist wichtig, nur das erlebt man ja an sich selber. Wenn man irgendwo im Kontakt ist, mit jemandem zusammen irgendwo spricht, irgendwann ist Corona vergessen. Und dann wird unter Umständen halt auch die Vorsicht irgendwo fallen gelassen. Ich glaube, das ist schon ein rein menschliches Phänomen. Man braucht schon irgendwo eine gewisse Anleitung, was machbar ist. Und dann funktioniert das ja auch. In vielen Bereichen funktioniert das ja gut. Ich komme wieder auf den Einzelhandel, wo jeder weiß, was er tun muss. Und dann funktioniert das auch. Aber ich glaube, das größere Problem im Augenblick in der Diskussion, geht ja nicht, dass die Leute wieder in den Blumenladen gehen wollen, sondern die wollen auch wieder irgendwo zusammensitzen, die Gastronomie, glaube ich, ganz wichtig jetzt bei dem Wetter und viele andere Bereiche, Konzerte etc. Ich glaube, das ist das, was die Menschen im Augenblick bewegt, was sie stört. Und ich glaube, das wird ein großes Problem werden, wenn das jetzt weitergeht mit der Pandemie. Da muss man, glaube ich, dann damit rechnen, dass auch die Akzeptanz, die Compliance, wie es auf Neudeutsch heißt, möglicherweise sinkt.
Mit letzter Kraft, wie lange hält die Lockdown-Disziplin, unser Titel hier im SWR2-Forum. Und es diskutieren die Virologe Bodo Plachter und die Journalistin Christoph Brandner von der NZZ und Christina Bern von der SZ. Wir Deutsche, wir sehen uns ja immer als Effizienzweltmeister. Und dieses Bild von uns selbst bekommt jetzt in dieser Corona-Krise ordentliche Dellen. Vielleicht würde man sich ja auch ein bisschen mehr anstrengen, wenn man den Erfolg sehen würde. Aber man sieht leider Gottes trotz aller Anstrengungen, vielleicht auch wegen aller Anstrengungen, den Misserfolg. Wie kann man denn jetzt noch nach einem Jahr Ausnahmezustand und Angstmacherei und Warnungen und Risikogerede einem Menschen noch klar machen und jetzt nochmal 4 Wochen, 6 Wochen, 8 Wochen. Wie soll denn das gehen?
Vielleicht, wenn ich da gerade mal darf, der Punkt ist, wir Deutschen sehen ja immer irgendwie das halb leere Glas. Ich meine, wir sollten auch sehen, dass wir in einer Naturkatastrophe sind und eigentlich jetzt weltweit, global, trotz der vielen Toten, trotz der großen Probleme, diese Pandemie hätte viel schlimmer verlaufen können. Wenn wir die Pandemie vor 20 Jahren gehabt hätten, dann hätten wir viel, viel größere Probleme und viel mehr Tote. Das heißt, es wurde natürlich schon auch viel erreicht. Und auch das, glaube ich, muss man kommunizieren, dass durchaus auch sehr viel Erfolg bei dieser Pandemie oder mit dieser Pandemie verbunden ist und war. Und ich glaube, dass diese etwas positive Einstellung sollte man sich irgendwie erhalten, dass wir natürlich auch viel erreicht haben. Es hätte viel schlimmer gehen können und viel schlimmer verlaufen können. Wir haben jetzt nach einem Jahr Impfstoffe, obwohl Impfstoffentwicklung normal viel länger dauert. Und wir haben praktisch schon in der Pipeline diese Impfstoffe oder diese Impfstoffplattformen, wie wir das nennen, gehabt. Das heißt, wir haben hier schon sehr viel erreicht. Und das sollte man, glaube ich, auch immer sich wieder selber irgendwo vor Augen führen, dass man doch persönlich, auch wenn es natürlich viel Probleme gibt, immer noch in einer guten Situation ist.
Aber wir hätten viel, viel mehr erreichen können. Man muss ja auch mal erklären, warum Deutschland weit hinter den USA, Großbritannien oder Israel liegt. Biden hat jetzt angekündigt, bis Mai ist die Bevölkerung durchgeimpft. Und Dutzende anderer Länder sind auch noch vor uns. Österreich und Dänemark, die scheren mittlerweile aus dem europäischen Verbund, ja. Wollen mit Israel Impfstoffe machen. Orban lässt sich den chinesischen Impfstoff in den Oberarm jagen und. Das sehen wir natürlich auch und weil die Menschen ja gewohnt sind, auch sozusagen in Wettkampfkategorien zu denken, ist das Bild mit dem halbleeren Glas vielleicht nicht ganz so das Ideale, weil man sieht ja, bei den anderen ist das Glas voller. Frau Berndt.
Ja, ich beschäftige mich ja auch viel mit psychischer Gesundheit, mit Resilienz und dazu gehört ein optimistischer Blick und auch die Wahrnehmung des Positiven. Also von daher würde ich Ihnen eigentlich so gerne zustimmen, Herr Professor Plachter, aber ich kann es hier tatsächlich nicht so sehen. Ja, die Pandemie hätte noch viel schlimmer verlaufen können und ja, die Entwicklung der Impfstoffe, das ist wirklich grandios. Aber bei allem anderen kann ich nicht sehen, dass wir besser durch die Pandemie gekommen sind, als wir das vor 20 Jahren gekommen wären, weil tatsächlich die Maßnahmen, die wir ergriffen haben, ja alles Dinge aus dem letzten Jahrhundert sind. Also die hat man ja größtenteils schon bei der spanischen Grippe angewendet, von Masken bis Kontaktbeschränkungen, Schulschließungen und öffentlichen Verkehrsmitteln. die man beschränkt hat. Also leider haben wir nicht so wirklich die Chance der Digitalisierung und der modernen Welt genutzt, aus meiner Sicht. Und das sollte sich ändern. Und nun natürlich trotzdem die Frage, wie können wir guter Laune bleiben und denken, das halten wir jetzt auch noch durch mit den Beschränkungen, die uns ja offenbar noch bis Ende März ins Haus stehen. Ja, indem wir einen klaren Plan haben und indem wir klare Hoffnungen haben, wenn wir es mit gemeinsamer Anstrengung schaffen, diese Neuinfektionen im Zaum zu halten und die Zahlen gering zu halten, dann können wir unter vernünftigen Strategien öffnen. Und diese Strategien sind Impfen und Testen. Und dafür haben wir auch einen echten Plan, wann was erlaubt ist. Ich finde, das ist doch was, was auch einen wunderbaren Anreiz bietet und wo man denkt, dafür strenge ich mich jetzt nochmal an und dann wird es endlich gut.
Haben wir einen Plan oder haben wir vor allem klein, Herr Brandner?
Ja, noch haben wir keinen Plan. Also ich bin gespannt, welcher da heute am Abend dann verkündet werden wird. Aber das Problem bei solchen Plänen ist natürlich immer auch, auf welchen Annahmen sie beruhen. Wenn sie auf unrealistischen Annahmen beruhen, wie zum Beispiel die Inzidenz, eine Inzidenz von unter 35, dann ist das natürlich sehr ermüdend für die Menschen da draußen, die sich eben von einem Monat zum anderen hangeln und versuchen, alles richtig zu machen und dann das Ziel dann doch nicht erreichen. Wir haben das gesehen in ähnlichen Situationen bei den Sitzungen vor Weihnachten, dann Anfang Jänner, Anfang Februar und jetzt wieder, dass wir einfach unrealistische Ziele haben, die dann dazu führen, dass die Leute einfach die Lust drauf verlieren, sozusagen, sich an die Regeln zu halten. Ich wäre sehr froh, wenn wir einen tatsächlich realistischen Plan heute am Abend hätten, der vielleicht auch mit höheren Inzidenzen erleben kann, aber dann doch eben einfach den Menschen Perspektiven gibt, damit sie, wie Frau Berndt auch zu Recht sagt, optimistisch und resilient bleiben können. Weil ich denke, dass viele Familien, viele Unternehmer, insbesondere auch viele Selbstständige wirklich am Ende sozusagen ihrer Geduld und ihrer Leidensfähigkeit angekommen sind.
Von Bundeskanzlerin Merkel hieß es ja immer, sie denke die Dinge vom Ende her und stattdessen jetzt seit einem Jahr das Prinzip auf Sicht fahren sehen. Sehen Sie die Strategie kommen, Herr Plachter?
Naja gut, die Strategie, die ist ziemlich eindeutig. Die Strategie jetzt rein von der Wissenschaft her heißt schlicht und ergreifend so schnell wie möglich impfen. Denn es ist ganz klar, wenn genügend Menschen geimpft sind, dann ist diese Pandemie durch. Zumindest nach dem jetzigen Stand. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man diese Perspektive gibt und natürlich jetzt von Seiten der Politik, aber natürlich auch von Seiten der Herstellerfirma auch Firmen schaut, dass man genügend Impfstoff beibringt und natürlich die Struktur zu schaffen, dass man auch zeitnah impfen kann. Weil ich glaube, das ist die uneingeschränkt die Meinung, glaube ich, der Wissenschaft. Der einzige Weg aus dieser Pandemie ist die Impfung. Testen oder andere Maßnahmen können das nur aufhalten, die Pandemie etwas eingrenzen. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir jetzt irgendwo in die Gänge kommen mit dieser Impfung.
Wenn ich das richtig verstehe, ist die brasilianische Variante des Virus deutlich gefährlicher als die britische B.1.1.7-Variante, die derzeit für höhere Infektionszahlen sorgt. Was weiß man denn über diese brasilianische Mutation mit dem Namen P.1?
Naja, die hat zumindest in Brasilien relativ gewütet, wie es auch heißt. Also es ist schon so, dass die, wie auch im englischen Sprachgebrauch, oft Concern ist. Das heißt mit anderen Worten, natürlich wird man da schauen, wie sich die Krankheitsentwicklung ist. Übrigens auch bei den britischen Mutanten jetzt so ein bisschen wieder Wasser in den Wein. Die britische Mutante ist wohl auch etwas pathogener. Also auch das muss man jetzt alles nochmal genau angucken, wie sich das entwickelt. Aber wie gesagt, auch die Impfungen sind wichtig und die Impfungen wirken auch gegen diese Varianten. Man kann die Impfungen auch eventuell schneller anpassen, wenn es dann überhaupt nicht mehr funktioniert. Also das ist, glaube ich, schon zu beobachten. Aber im Augenblick, glaube ich, müssen wir uns da jetzt noch nicht die großen Sorgen machen.
Ganz, ganz kurze Frage für die letzte Minute dieser Sendung. Herr Plachter, erwarten Sie eine Überraschung heute Abend?
Nee, eigentlich nicht. Es wurde ja eigentlich schon vorab publiziert, was eigentlich beschlossen wird. Ich glaube nicht, dass es eine Überraschung gibt.
Herr Brandner, eine Überraschung? Offensichtlich nicht. Frau Berndt, auch die ist nicht mehr bei uns.
Oh.
Herr Plachter, dann haben wir das Gespräch jetzt ganz und gar für uns allein. Das haben wir auch noch nicht erlebt. Auf einmal Schweigen in der Leitung, aber Das ist der ultimative Beweis, das SWR2-Forum sendet heute live. Herr Plachter, ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für das Gespräch und auch bei den anderen beiden, die uns jetzt nicht mehr hören, Herrn Christoph Brandner von der NZZ und Christina Berndt von der Süddeutschen Zeitung. Herr Plachter ist Professor an der Virologie in Mainz. Jetzt habe ich Frau Berndt atmen hören, aber Frau Berndt, es ist jetzt zu spät, die Sendung endet. Das war das SWR2-Forum zum Thema mit letzter Kraft, wie lange hält die Lockdown-Disziplin? Ja, das war nicht die letzte Sendung, die wir zu dem Thema hatten, aber die letzte für heute. Ich danke fürs Zuhören. Am Mikrofon war Thomas Ihm.